Liebe ZuhörerInnen der HSV-Matrix, zu Beginn möchten wir uns für die ja teilweise suboptimale Tonqualität schon mal im Vorwege entschuldigen. Wir arbeiten daran, in Zukunft nicht mehr von den Digitalisierungslücken in diesem Land abhängig zu sein. Wir geloben Besserung. Ihr hört heute eine Sonderfolge zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Und vielleicht fragt sich jetzt die eine oder andere, was das in einem Fankultur-Podcast zu suchen hat. Um das zu beantworten, wollen Lukas und ich da aber gar nicht vorgreifen, sondern haben die Hoffnung, dass sich diese Frage in der kommenden Stunde von selber beantwortet. Bevor wir loslegen, wollen wir aber noch ein paar Worte ganz grundsätzlicher Natur zum heutigen Gedenktag loswerden, die eigentlich für eine Präsenzveranstaltung an unserer Gedenktafel gedacht waren, aber aus pandemischen Gründen nun leider nicht stattfinden kann. Heute vor genau 76 Jahren, am 27. Januar 1945, besetzte die sowjetische Armee den Lagerkomplex Auschwitz. Befreit wurden jedoch weniger als 7000 Menschen, hauptsächlich Kranke, die von der SS auf ihrer Flucht am Leben gelassen wurden. Die anderen 58.000 waren einige Tage zuvor auf den Todesmarsch gegangen. Ihnen folgten dann in den 4 Monaten bis zum Ende des Krieges viele Hunderttausende aus fast allen KZs, in den letzten unendlich brutalen Auswirkungen des schlimmsten Regimes, das die Welt je entstellt hatte. Am 27. Januar war das Grauen aber noch lange nicht vorbei. Erinnern wir uns dabei zum Beispiel an das Schicksal der ermordeten Kinder vom Bohlen-Huser-Damm. Dieses Verbrechen ereignete sich in der Nacht vom 20.04.45, circa 4 Monate nach der Befreiung von Auschwitz und 1 Monat vor der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Aber ja, Auschwitz war nicht mehr in den Händen der Mörder. Was haben wir daraus gelernt? Haben wir etwas daraus gelernt? Menschen lernen selten aus der Geschichte und der Nationalsozialismus bildet leider keine Ausnahme. Als gutes Beispiel hierfür erleben wir seit über 2 Jahren durch die Pandemie mittlerweile täglich Demonstrationen, zu deren Standardrepertoire es gehört, alle möglichen noch so abstrusen Holocaust-Vergleiche und noch schlimmer Relativierungen anzustellen. Wir wollen unsere kleine, aber feine Reichweite nutzen, um diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen und diesen Tag nutzen und zu verdeutlichen, was das Beispiellose an der Shoah ausmacht. Beginnen wir mit einer Frage: War es der Sadismus und die Brutalität, mit der die Opfer malträtiert wurden? Das reicht als Beweis eigentlich nicht aus, denn das Leid, das sich Menschen in ihrer Geschichte angetan haben und weiter antun, lassen sich nicht vergleichen. Man kann nicht sagen, dass ein Massenmord besser oder schlimmer als der andere ist, beziehungsweise genauer ein Mensch mehr gelitten hat als ein anderer. Ein solches Urteil wäre kalt und falsch. Brutalität ist leider kein Novum in der Menschheitsgeschichte. Ist nun die Tatsache, dass eines von Staats wegen mit moderner Technologie und bürokratischer Gründlichkeit durchgeführten massenhaften Vernichtungen das Beispiellose ist? Ja und nein, die Nazis mögen das Konzentrationslager nicht erfunden haben, allerdings haben sie es zu einer ganz neuen Entwicklung gebracht. Aber reicht das aus, die Singularität des Holocaust zu markieren? Worauf wir hinaus wollen, ist, dass wir uns klar machen sollten, dass der Terror an sich nicht den Kern ausmacht. Auch wenn die Nazis hierbei neue, bislang unerreichte Maßstäbe gesetzt haben. Wie Paul Celan in seinem Gedicht Die Todesfuge sagte, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Daran besteht kein Zweifel. Um sich dem nun zu nähern, muss man sich mit den Motiven auseinandersetzen, warum eine kulturell und technologisch weit entwickelte Gesellschaft im Herzen Europas sich einer solchen Ideologie verschreiben konnte, für die sie in einen Vernichtungskrieg ging und an ihr bis zum bitteren Ende festhielt. Man muss sich klar werden, dass hier eine radikale Revolution geplant war, ein sich Auflehnen gegen alles, was vorangegangen war. Keine Neuordnung von sozialen Klassen, von Religion oder sogar Nation war vorgesehen, sondern eine ganz neue Hierarchie. Aufgebaut auf sogenannten Rassen, bei der eine frei erfundene Herrscherrasse nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hatte, die anderen zu beherrschen und von ihr als andersartig definierte Gruppen und Menschen zu versklaven oder zu ermorden. Und um das zu erreichen, musste man sich gegen alles aufbäumen, was vorangegangen war. Die bürgerlich-jüdisch-christliche Moral, individuelle Freiheit, Humanismus, das ganze Gepäck der Französischen Revolution und der Aufklärung überhaupt. Der Nationalsozialismus war wohl die radikalste Revolution, die jemals stattgefunden hatte. Ein sich auflehnen gegen das, was man bis dahin als Menschlichkeit begriffen hatte. Tragfähig wurde es durch eine universelle Ideologie mit einem gesamtgesellschaftlichen Konsens, der auf dem Versprechen einer Utopie basierte, einer Utopie von einer, in Anführungszeichen, idyllischen, weltbeherrschenden Volksgemeinschaft. Heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. Eine Ideologie, bei der zum ersten Mal in der Geschichte alle Menschen, die von drei oder vier gewissen, in diesem Fall jüdischen, Großelternteilen abstammen, zum Tode verurteilt wurden, nur weil sie geboren wurden. Das, die Geburt, war die Todsünde, die mit dem Tod geahnt werden musste. Das war noch nie nirgendwo vorher geschehen. Jeder Mensch jüdischer Abstammung sollte überall dort erreicht werden, wo das Nazi-Deutschland Einfluss hatte. Also überall in der Welt, die uns ja morgen gehören sollte. Allein oder durch Verbündete. Der Kern der Vernichtungsstrategie gegenüber den sogenannten Andersartigen war die Shoah. Der Plan der totalen Vernichtung des jüdischen Volkes und der Mord an all den Juden, die von den Mördern erreicht werden konnten. Und nochmal, der Judenmord richtete sich nicht gegen deutsche oder polnische oder europäische Juden, sondern gegen alle 17 Millionen Juden, die verstreut in der Welt von 1939 gelebt hatten. Der Mord an den Juden war demnach universell weltweit gedacht. Die Motivation war also ideologisch. Die rassistisch-antisemitische Ideologie war, wenn man so will, die rationale Folge einer irrationalen, historisch über 2000 Jahre gewachsenen Einstellung. Und zurück zu der Eingangsfrage, was das Beispiellose am Holocaust ausmacht. Hier hat ein ganz besonderer Völkermord stattgefunden. Total, global, rein ideologisch. Bei der Shoah ist die völkermordende Ideologie auf reiner Fantasie aufgebaut. Und das zum ersten Mal in der Geschichte. Und auf den Anfang zurückzukommen, diese angesprochenen Holocaust-Relativierungen verbieten sich also, da Hitler den Menschen einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen hat. Das heißt, unser Denken und Handeln so auszurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole und nichts anderes geschehe. Torkel Wächter, der Sohn des ehemaligen Spielers des HSV Walter Wächter, sagte, das Erinnern ist eine Aktivität, der man sich in der Gegenwart widmet, und die in die Zukunft weist. Indem wir uns erinnern, halten wir die Vergangenheit lebendig. Und beim Erinnern geht es unserer Meinung nach nicht um Frage von Schuld, sondern um Verantwortung. Unsere Verantwortung für die Zukunft. Denn, um mit einem letzten Zitat zu enden von Primo Levi, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.
Ja, nach dem Versuch herauszustellen, was für uns das Präzedenzlose an der Shoah ausmacht und die daraus resultierende Verantwortung, das Bewusstsein für die Bedeutung der Erinnerungskultur zu stärken, möchten wir euch nun unsere heutigen Gäste vorstellen. In diesem Jahr soll besonders an die Menschen erinnert werden, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Das von der Initiative Nie wieder gewählte Thema der diesjährigen Kampagne lautet: Jeder Mensch zählt, egal auf welchem Platz. Und hiermit übergebe ich erstmal an meinen Freund und Kupferstecher Lukas, der euch jetzt wie angekündigt unsere Gäste vorstellen wird.
Auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge der HSV-Matrix. Carola, kannst du dich bitte einmal vorstellen? Wir würden trotz des ernsten Themas heute nicht von unserem Plan abweichen wollen. Und deswegen stelle ich dir auch die Frage, ob du überhaupt einen wirklichen Bezug zum HSV hast und wenn ja, wie sieht dieser aus? Und ja, erzähl doch aber erstmal, wer du bist und warum du heute hier bist.
Ja, ich hoffe, ich bin ganz gut zu hören. Danke für die Einladung. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, ich habe einen Bezug zu HSV. Der ist tatsächlich seit meiner Kindheit schon da. Ich bin nämlich gebürtige Hamburgerin und als Hamburgerin bin ich natürlich auch Patriotin. Und da mein Vater tatsächlich über 40 Jahre lang aktiv Fußball gespielt hat und jedes Wochenende auf dem Platz war und auch kein Spiel verpasst hat, der Hamburger Fußballvereine, bin ich natürlich als Tochter eines passionierten Fußballspielers und Fans auch mit dem HSV schon immer ein bisschen verbunden gewesen. Wenngleich ich zugeben muss, selber persönlich erst 2 Spiele live gesehen zu haben. Aber immerhin, ich habe 2 Spiele live mitverfolgt und war da in der Kurve und habe mitgegrölt.
Genau. Kannst du dich noch erinnern, welche Spiele das waren?
Das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Mich hat es nach Lüneburg geweht und dort bin ich sesshaft geworden. Da arbeite ich auch seit 2012 für die Euthanasie-Gedenkstätte als Leitung, als Wissenschaftlerin, aber auch Vermittlerin. Und ich habe tatsächlich auch aus familiären Gründen das danach wirklich nicht mehr zu irgendwelchen Turnieren geschafft. Also weder Fußball noch Handball noch irgendwas. Ist also schon ein bisschen her.
Sehr schön. Du hast gerade schon so ein bisschen was zu deinem beruflichen Feld gesagt. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen vielleicht?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin tatsächlich Kulturwissenschaftlerin und habe in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften studiert und habe dann nach dem Studium ziemlich schnell in der Gedenkstättenarbeit Fuß gefasst. Das heißt, nach meiner Doktorarbeit habe ich in der Gedenkstätte Bergen-Belsen gearbeitet und habe da den Bereich Bildung und Begegnung betreut und bin dann 2012 nach Lüneburg gewechselt zu einer sehr kleinen Gedenkstätte, eine Euthanasie-Gedenkstätte, und die befindet sich auf dem Gelände der heutigen psychiatrischen Klinik Lüneburg. Und in der Nazizeit war das eben die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Und seitdem beschäftige ich mich wissenschaftlich, aber auch pädagogisch ganz intensiv mit dem Thema Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen und, weil ich in einer aktiven Psychiatrie arbeite, eben auch natürlich immer mit einem unmittelbaren Gegenwartsbezug. Das heißt, alles, was mit Menschenrechten für Menschen mit Behinderungen zu tun hat, mit Inklusion und sicherlich auch mit ein paar Themen, die wir gleich noch gemeinsam anpacken werden und worüber wir uns hier austauschen, habe ich tatsächlich tagtäglich mit zu tun. Und wir machen selber auch Gedenkstättenarbeit inklusiv. Also wir haben auch sehr viele Angebote, die barrierearm beziehungsweise sogar barrierefrei sind.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Freddy, magst du weitermachen? Wer bist du und wie sieht deine HSV-Biografie aus?
Ja, moin auch von meiner Seite. Freddy, mein Name. Ich wohne in Frankfurt am Main und verfolge hier leidenschaftlich von hier aus den HSV, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass es in den letzten Jahren eben eher Leiden war, als dass es eben Freude war. Aber wie gesagt, das hält mich nicht davon ab, auch hier in Frankfurt entsprechend die Fahne hochzuhalten. Natürlich, aufgrund der Entfernung schaffe ich es nicht so häufig zu den Heimspielen, wie ich es gerne möchte. Bin dann eher auswärts dabei, aber ich versuche auch immer so 2 bis 3 Mal in der Saison in den Volkspark zu kommen. Ja, wie bin ich zum HSV gekommen? Tatsächlich ehrlicherweise über Umwege, denn aufgewachsen bin ich ganz im Süden von Deutschland, eigentlich quasi an der Schweizer Grenze. Und der nächstgelegene Ort ist eher, oder die nächstgrößere Bundesliga-Stadt ist natürlich Freiburg oder eben Stuttgart. Von daher wäre es natürlich naheliegender gewesen, eher Fan von diesen Vereinen zu werden. Das war allerdings auch nicht der Fall. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich, als ich 1992 mit dem Fußball in Berührung gekommen bin, tatsächlich sogar Bayern-Fan war. Das lag einfach daran, dass mein bester Kumpel mir damals von einem Urlaub in München ein Bruno Labbadia-Trikot mitbrachte. Und da ich den Spieler so toll fand, war ich dann 2 bis 3 Jahre, glaube ich, wirklich FC Bayern-Fan. Diesen Irrweg habe ich allerdings dann auch für mich beendet, muss dann allerdings gestehen, dann war ich, würde mich jetzt nicht als Fan so bezeichnen, natürlich hatte ich diverse Sympathien, Freiburg hatte mal eine tolle Saison gespielt, man guckte auf Dortmund etc., aber so richtig geparkt hat es mich dann tatsächlich 2004, und zwar meine Eltern kommen gebürtig aus Hamburg, und da ich da jeden Sommer meinen Urlaub eigentlich verbracht habe, sind dann mein Bruder und ich irgendwann mal losgezogen. 2004, ich glaube im August war es, und haben uns dann ein Spiel im Volkspark angeguckt, und zwar gegen den 1. FC Nürnberg. Und das war ein sehr, sehr torreiches Spiel, wo Benny Laut, glaube ich, dann den Siegtreffer zum 4:3, glaube ich, gemacht hat. Und mich hat damals so die Stimmung in dem neuen Volkspark beeindruckt, dass es da dann wirklich um mich geschehen war. Ein Jahr später bin ich dann auch wirklich Mitglied geworden. Kann auch ja sagen, dass ich dann Gott sei Dank noch so ein bisschen die guten Zeiten miterlebt hatte. Also ich war dann auch in der Schweiz beim Europa-UEFA-Cup oder UEFA-Cup-Spiel gegen den FC Thun in Bern, konnte ich miterleben. Also von daher, seitdem wirklich verfolge ich den HSV sehr, sehr intensiv, sehr leidenschaftlich, und habe auch hier tolle Freundschaften geschlossen über den HSV, bin hier auch offiziell Mitglied in einem Fanclub hier dann geworden. Also von daher sehr, sehr positive Erinnerung.
Cool, vielen Dank für die Vorstellung. Fanny, magst du dich einmal vorstellen? Als geschätzte Kollegin werden dich wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer bereits kennen. Nichtsdestotrotz möchte ich dir nicht hier die Bühne verwehren, dich einmal ausführlich vorzustellen.
Danke, ja, schön.
Bitte? Fanny, auch gerne so ausführlich wie letztens in unserer Intim, wo du ja auch, das ist für unsere Zuhörerinnen, unsere vereinsinternes Medium, wo Fanny auch mal erzählt hat, wie sie so zum HSV gekommen ist. Also bitte, jetzt hast du nochmal die Bühne.
vielen Dank in die Runde, vielen Dank für die Einladung an meine geschätzten Kollegen. Ja, ich bin Fanny, ich bin Fanbeauftragte mit Schwerpunkt Inklusion, ja, seit 2015 dabei, damals als Minijob angefangen, jetzt auf 30 Stunden. Und ich bin gelernte Krankenschwester, habe danach Pflege und Management studiert. Und ja, das Fußballinteresse fing schon recht früh an, in Kindertagen. Meine beiden großen Brüder sind Fußballer und haben mich da schon früh mit zum Platz genommen, und ich bin da praktisch groß geworden am Spielfeld, und so entstand eben das Interesse, die Leidenschaft schon früh, und mit dem Umzug hier nach Hamburg, ich komme eigentlich aus Usedom, war es natürlich der erste Wunsch, mal ein Fußballspiel live zu sehen, und da führte der erste Weg ins Volksparkstadion, und da hat es mich dann schon ganz schnell gepackt, und mein Mann und ich hatten dann kurze Zeit danach auch schon die Dauerkarte hier im Volksparkstadion. Und von daher war das 2015 ja ein sehr, sehr großer Glücksgriff, beides eben auch miteinander zu verbinden. Also zum einen die Fußballleidenschaft und zum anderen das, was ich ja gelernt und studiert habe. Ich hoffe, das war ausführlich genug.
Ja, wir sind auch sehr stolz auf dich, dass du, obwohl du ganz klar in der Hansa-Zone, sozialisiert wurdest, trotzdem den Weg zu uns gefunden hast.
Ja, das finde ich auch.
So, da jetzt alle Gesichter, hätte ich beinahe gesagt, das können unsere Hörerinnen und Hörer aber auch nur auf einem kleinen Foto sehen, bekannt sind, würde ich jetzt gerne in den wirklich inhaltlichen Teil übergehen und würde dich, Carola, einmal bitten, eine historische Einordnung zum Thema Euthanasie zu geben. Also wo liegen die Ursprünge der Gedanken dazu? Wie hat sich das auch chronologisch so ein bisschen entwickelt? Und gerne dann auch den Zeitstrahl möglichst fortführen bis hin zur Gegenwart, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, ich versuche das auch wirklich so komprimiert zu machen, wie es irgendwie geht, weil das ist natürlich eine super komplexe Geschichte, die manchmal eben so in 2 Minuten runterreißt, aber man kann doch schon eine große Linie machen. Also,
lass dir da auch ruhig Zeit.
Okay.
Wir haben keinen Stress.
Okay, also die große Linie beginnt tatsächlich im 19. Jahrhundert. Da machen sich die ersten Gedanken darüber im Zusammenhang mit der Industrialisierung, die so in großer Blüte ist, wie kann man eigentlich Leistungsbereitschaft steigern? Und alles, was wir auch so im Bereich der Turn- und Sportbewegung haben, alles im Bereich Vereinsgründungen, das sind ja oft auch Gründungen des späten 19. Jahrhunderts, geht auch in diese Richtung. Also der Körper gewinnt an Bedeutung, Gesundheit, Fitness bekommt Bedeutung. Und wir haben eigentlich so um die Jahrhundertwende richtig mit so einer Art Wellness-Bewegung zu tun. Gleichzeitig entsteht die Psychologie als neue Wissenschaft. Sigmund Freud sagen ja vielleicht vielen was und begründet im Grunde genommen einen neuen medizinischen Bereich, auch der Gesundheitsversorgung. Das Thema Gesundheit, Ernährung, Körper, Fitness, aber auch seelische Gesundheit bekommt also richtig Bedeutung im Zusammenhang oder sozusagen als, man kann sagen, als Begleiterscheinung von Industrialisierung und moderner Leistungsgesellschaft. Und das ist eine Linie, die sich bis heute im Grunde genommen vorzieht. Die Idee, dass eine Gesundheit oder ein gesunder Körper, ein makelloser Körper, ein Körper ohne Defizite angeblich leistungsbereiter und damit automatisch die Konnotation, die Bewertung bekommt, mehr wert zu sein als Menschen, Körper, menschliches Dasein mit Handicap. Und diejenigen, die sich dann darüber Gedanken machen, wie kann man eigentlich den Körper optimieren, wie kann man Gesundheit steigern, wie kann man Erkrankung, Behinderung überwinden, sind dann nicht die Deutschen, interessanterweise, sondern das sind die Amerikaner bzw. Anglikaner, also aus Großbritannien, entsteht die Welle der Eugenik. Das ist eine richtige Bewegung, die Eugenikbewegung. Und Charles Darwin und Francis Galton, das sind alles so Namen. Der eine oder andere ist vielleicht mal bekannt geworden durch den eigenen Schulbiologieunterricht. Und die machen sich tatsächlich als erstes Gedanken, wie kann man eigentlich Gesundheit optimieren und Behinderung überwinden. Und diese Eugenikbewegung schwappt in die USA und bekommt dann da so richtig Auftrieb, weil in Amerika denkt man ernsthaft, man könnte mit Eugenik das sogenannte Rassenproblem lösen. Also sprich, man versucht dann ziemlich schnell über Eugenik, also sprich über Fortpflanzungspolitik, Familienpolitik, Einfluss zu nehmen auf Separation, auf die Situation, dass Menschen weißer und schwarzer Hautfarbe sich eben nicht vermischen sollen. Und man begründet ein Institut. Und dieses erste Eugenik-Institut entsteht eben nicht in Berlin, wie viele denken, oder in München, sondern das entsteht tatsächlich dann in New York, in Cold Spring Harbor. Heute ist das ein Stadtteil von New York. Und dort betreibt man dann das erste Mal sowas wie Rassenkunde und Rassenhygiene. Das läuft erstmal sehr theoretisch ab, aber ziemlich schnell wird daraus Praxis, sprich die ersten Sterilisationsgesetze, also Gesetze, die Menschen verbieten, Kinder in die Welt zu kriegen. Kinder in die Welt zu bringen, Eltern zu werden. Diese ersten Sterilisationsgesetze werden tatsächlich eben auch nicht in der Mitte Europas das erste Mal erlassen, sondern in den USA. Und es sind bis 1930 schon viele Länder auf diesen Zug aufgesetzt und haben Gesetze, die eben bestimmen, wer darf Kinder kriegen, wer nicht, wer darf sterilisiert werden und wer nicht. Und dann kommen die Deutschen bzw. die Nazis 1933 an die Macht und hinken im Grunde genommen hinterher. Und eines der ersten Gesetze, was die Nazis dann tatsächlich verabschieden, ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Das ist ein ziemlich komplizierter Titel, aber definiert halt ganz konkret, welche Deutschen dürfen eigentlich grundsätzlich Kinder haben und welche nicht. Und diejenigen, die per Gerichtsbeschluss, denen das Kinderkriegen verboten wird, die werden dann eben zwangsoperiert, also sprich zwangssterilisiert. Und jetzt kommt im Grunde genommen die besondere Tücke des Ganzen. Und das setzt dieser gesamten Eugenikbewegung im Grunde genommen so ein bisschen die Spitze auf. Und zwar haben die Deutschen diese Zwangssterilisation ziemlich radikal umgesetzt. Also im Unterschied beispielsweise zu den USA wurden zwischen 1933 und 1945, also innerhalb von nur 12 Jahren, ungefähr 400.000 Menschen gegen ihren Willen operiert. Und im Vergleich dazu in den USA, wo es auch Gesetze gab, sind es in einem viel längeren Zeitraum, nämlich zwischen 1927 und 1965, etwa 63.000 Menschen. Das bedeutet, die Deutschen haben diese Sterilisation sehr viel radikaler umgesetzt. Diese Sterilisation ist so eine Art prophylaktische Maßnahme, also man versucht, Leben mit Behinderung zu verhindern durch Operationen. Und das reicht dann 1939 nicht. Dann geht man noch einen Schritt weiter. Und es wird auch begründet mit dem Ausbruch des Krieges. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit seelischen Erkrankungen sollen im Grunde genommen nicht mehr kriegswichtige Kapazitäten binden, finanzieller Art, aber auch im Bereich der Gesundheitsversorgung, also sprich in Kliniken, Krankenhäusern, auch was Ärzte und Pflegepersonal anbelangt. Und es wird entschieden, dass man den nächsten Schritt geht. Man tötet eben nicht nur ungeborenes Leben beziehungsweise verhindert es durch Sterilisation, sondern man tötet eben dann auch Menschen. Und die ersten Menschen mit Behinderungen, die dieser Euthanasie, und das ist der griechische Begriff für das Wort Patientenmord, zum Opfer fallen, sind tatsächlich die schwächsten Mitglieder dieser Gesellschaft. Das sind die Kinder mit Behinderungen, die eben schon im August 39, also ein paar Wochen vor Kriegsausbruch, 2 Wochen vor Kriegsausbruch, gemeldet werden müssen und dann eben auch in sogenannten Kinderfachabteilungen konzentriert und ermordet werden. Nach der Meldepflicht für die Kinder führt man dann sehr schnell die Meldepflicht auch für die Erwachsenen ein und man stellt Verlegungslisten zusammen und diese Erwachsenen, die dann für die Verlegung in Frage kommen, werden dann in die sogenannte Aktion T4 einbezogen. Und das ist die Verlegung von erwachsenen Patienten von ihrer Herkunftsanstalt in eine sogenannte Tötungsanstalt. Und sie werden dann dort mit Kohlenmonoxid in Gaskammern ermordet. Das passiert zwischen Januar 1940 und August 1941. Diese Aktion T4 endet am August 41 offiziell, geht aber inoffiziell weiter. Man schließt einzelne Tötungsanstalten und macht dann in den Anstalten selber weiter, indem man Patienten ermordet mit Medikamenten oder durch Verhungerung. Und das zieht sich eben auch noch bis weit nach Kriegsende. Also für Lüneburg kann ich sagen, haben wir noch Hungersterben bis in den Sommer 1946. Was vielleicht auch noch von Bedeutung ist, und das hängt auch mit dem 27. Januar zusammen, mit dem Holocaust-Gedenktag, wie er ja auch genannt wird, es gibt auch noch eine enge Verbindungslinie zwischen diesen Euthanasiemorden und der Tötung mit Gas in den Tötungslagern. Im August 1941, als man die Aktion T4 stoppt, weiß man nicht, wohin mit dem Personal. Das Personal ist eingearbeitet in das industrielle Ermorden von Menschen mit Kohlenmonoxid. Und da man das nicht mehr auf dem Gebiet des Deutschen Reiches so weiter betreiben will in dem Ausmaß und diese 120 Männer de facto eingestellt hat und nicht weiß, wohin mit denen, werden die tatsächlich dann nach Polen geschickt oder in das besetzte Gebiet in Polen. Und die bauen dann dort die 3 Vernichtungslager Treblinka, Sobibor und Bauschetz auf und betreiben die. Das heißt also Täter der Aktion T4, Euthanasie, Personal arbeitet dann später direkt im Holocaust weiter und ja, das, was an Psychiatriepatienten oder an Menschen mit Behinderungen erprobt und ausprobiert wurde, wird dann im großen Stil an Menschen jüdischen Glaubens, an Homosexuellen, an Sinti und Roma und dann in einer viel größeren Dimension weiter fortgeführt. Ja, und wie schon erwähnt, so eine große Kontinuität gibt es nicht. Das ist auch im Grunde genommen etwas, was auch wieder mit dem 27. Januar zusammenhängt. Der 27. Januar ist ja das Datum der Befreiung Auschwitz. Das hast du ja gerade auch nochmal in Erinnerung gerufen. Und diese Befreiung gab es eben für Menschen mit Behinderung de facto nicht. Also Lager wurden befreit, aber Anstalten wurden nicht befreit, Heime wurden nicht befreit. Also Menschen mit Behinderungen wurden oft nicht befreit. Die, die es überlebt haben, das Töten in den Anstalten und Heimen, sind in der Regel Patient geblieben. Die Ärzte sind Ärzte geblieben, die Pfleger sind Pflegekräfte geblieben. Und die Entrechtung von Menschen in diesen Institutionen, auf den Stationen, hat noch Jahrzehnte weiter, ist das noch weiter passiert. Man hat noch bis in den Sommer 1946 hinein, wie gesagt, kaum was zur Verbesserung der Versorgungslage gemacht. Es sind also viele noch an Mangelversorgung gestorben. 1946, 1947 hört es dann langsam auf mit dem Sterben, aber das Entrechten, also die Entmündigung, die Verwahrlosung, die menschenunwürdige Behandlung, die zieht sich fort. Und die wird das erste Mal kritisch angeguckt in den 1970er Jahren. Da gibt es dann eine Enquete-Kommission vom Deutschen Bundestag und die gucken sich die Psychiatrien an auf dem deutschen, westdeutschen Gebiet und sind geschockt und führen das erste Mal Reformen in diesen Psychiatrien ein. Und wir werden ja heute auch noch mal ein bisschen was über Inklusion sprechen. Also meine steile These, mit der ich auch hier so ein bisschen in diesen Podcast gehe, ist, dass ich sage, diese Zäsur zwischen 1933 und 1945, also diese NS-Zeit, hat einfach eine ganz starke Auswirkung auch auf die Zeit bis heute. Sprich, dass gerade wir Deutschen eben auch in vielen Lebensbereichen noch nicht selbstverständlich inklusiv leben und dass wir überhaupt über Inklusion viel diskutieren müssen und dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, in unserem Land Teilhabe zu erfahren in allen Lebensbereichen, hängt auch sehr stark damit zusammen, dass eben zwischen 33 und 45 im Unterschied zu vielen anderen Kulturen und Ländern eben so eine maximale Ausgrenzung, maximale Exklusion, nämlich der Mord an Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen stattgefunden hat. Das ist so mein grober Überblick bis heute.
Vielen Dank, Carola. Also auch wenn einem das Thema ja jetzt nicht gänzlich neu ist, wenn man das nochmal so auch in der komprimierten Form zusammengefasst hört, dann hat man dann doch wieder direkt so ein Kloß im Hals. So geht es mir zumindest. Nichtsdestotrotz möchte ich so deine letzten Worte einmal aufgreifen, um den Brückenschlag in das Hier und Jetzt zu machen, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich heute, wenn es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht in der heutigen Gesellschaft und natürlich auch beim HSV. Und wir haben ja beim HSV ein Inklusionskonzept und dafür ist in erster Linie Fanny verantwortlich und auch wenn das jetzt vielleicht ein schwieriger Übergang ist, würde ich dich einmal bitten zu erzählen, wie bei uns der Inklusionsgedanke ausschaut, auch in Gänze, ohne dabei jetzt das zu relativieren, was wir davor gerade gehört haben.
Ja, genau, also Carola hatte ja gerade am Ende eben das richtige Stichwort da schon genannt. Also Inklusion ist in Deutschland ja immer noch sehr auf den Behinderungsbegriff reduziert. Das ist international gar nicht so. Und diese Ganzheitlichkeit wird in Deutschland einfach mit der Zeit jetzt auch viel gängiger. Und wir wollen einfach auch den Zugang für alle schaffen. Das heißt, unabhängig davon, ob jemand eine Behinderung hat, wie sein Einkommen ist, seine Herkunft ist, sein Glaube, sein Alter, weil diese Ganzheitlichkeit für uns einfach wichtig ist, weil das Thema Behinderung somit aus der Isolation geholt wird. Also niemand ist einfach nur behindert, Mann oder Frau und es gibt einfach diese Mehrfachidentitäten und die Folge sind dann eben leider auch Mehrfachausschlüsse und deshalb ist es unsere Idee oder unser Inklusionsgedanke, uns zu fragen, wo produzieren wir diese Ausschlüsse und Ausgrenzung? Und wir wollen weg von dieser Förderperspektive zu sagen, schön, dass ihr da seid, ihr dürft mitmachen oder ihr seid Teil unserer Mehrheitsgesellschaft, sondern wir wollen uns als HSV so verändern, um alle Zugangsbedarfe abzuholen und die Barrieren eben abzubauen. Also das vielleicht so ein Abriss oder so erstmal die Darstellung unserer Inklusionsidee sozusagen.
Vielen Dank dafür schon mal. Magst du vielleicht auch direkt ein, zwei ja, konkrete Projekte nennen, wie wir diesen Inklusionsgedanken dann in die Tat umsetzen?
Ja, also es hatte ja, ich sag mal, 2015 angefangen alles mit einem Fan-Dialog. Der steht heute immer noch an erster Stelle, weil keine Projekte du schaffen kannst, wenn vorher nicht ein Fan-Dialog, ein Austausch stattgefunden hat. Weil unsere Fans mit Behinderung sind ja die Experten und die bringen ihre Expertise praktisch in all unsere Projekte mit hinein. Wie gesagt, das ist ja ganz, ganz wichtig in diesem ganzen Prozess. Und somit war der Aufbau des Fan-Dialogs der Anfang. Und dann fällt natürlich in allem, was wir machen, das Stichwort Barrierefreiheit. Man verbindet das ja als erstes immer mit baulichen Veränderungen. Das haben wir natürlich auch gemacht, beispielsweise einen Windschutz gebaut auf den Rollstuhlrampen. Also wer nicht weiß, wo die sind, die befinden sich auf der Südtribüne im A-Rang. Da so als ein Beispiel ganz am Anfang. Wir haben geguckt, welche Bedarfe haben blinde und sehbehinderte Menschen im Stadion. Wir haben die Blinden- und Sehbehindertenreportage integriert. Wir haben ein taktiles Leitsystem gebaut. Wir haben auch da unsere Experten befragt, wie das denn aussehen soll. Wie sieht überhaupt Barrierefreiheit für einen blinden und sehbehinderten Fan aus? Und das sind die Ergebnisse eben auch aus diesem Austausch. Wie ist es bei gehörlosen Fans? Was benötigen die? Haben dann relativ schnell Gebärdensprachdolmetscher gefunden, die uns ehrenamtlich am Spieltag unterstützen. Das sind so die ersten Schritte gewesen, auch im Hinblick dann auf Barrierefreiheit. Aber ein ganz, ganz großer Punkt ist auch der Wissenstransfer, also auch Schulung. Ich habe dann ein Ordnerschulungskonzept geschrieben, die Ordner geschult im Stadion, weil wir gemerkt haben, auch im Austausch, dass da ganz, ganz viel Unsicherheit herrschte. Also dass beispielsweise die Fans im Rollstuhl gar nicht kontrolliert wurden, weil die Ordner sich gedacht haben, das ist gar nicht wichtig, weil behinderte Menschen brauchen gar nicht kontrolliert werden, was natürlich ein ganz, ganz großer Trugschluss war. Oder sie auch die Menschen im Rollstuhl gar nicht anfassen wollten, weil sie gesagt haben, das ist mir jetzt alles irgendwie ganz suspekt, jemanden anzufassen, der eine Halbseitenlähmung hat oder der einen hängenden Mundwinkel hat aufgrund seines Schlaganfalls. Und da mussten wir am Anfang ganz viel Wissenslücken schließen und das geht erstmal nur über Schulung. Und da ist eben ein ziemlich großes Ordnerschulungskonzept entstanden, was wir jetzt auch nutzen für Helfer, für unsere ehrenamtlichen Helfer, aber auch für Mitarbeiter und jetzt auch in der ersten und zweiten Bundesliga die Kollegen auch schulen, dass auch die das dann in ihren jeweiligen Vereinen integrieren können und da auch weiter schulen können. Also das war ein Riesenprojekt zusammen mit der HAW Hamburg. Das stützte sich alles auf einer wissenschaftlichen Studie. Und das war sehr spannend zu sehen, weil bis heute das Gott sei Dank so ist, dass man merkt, wie wichtig das auch war. Also es ist ein freundschaftliches Verhältnis entstanden zwischen den Fans und den Ordnern. Ich kenne die Ordner viel besser und von daher laufen viele Prozesse einfach auch viel besser ab. Und dadurch lernt man sich natürlich kennen. Es entsteht ein anderes Netzwerk, ein viel größeres Netzwerk. Und daraus sind ganz viele andere Projekte auch entstanden. Und wir haben einfach auch andere Bedarfe identifizieren können. Wir haben zum Beispiel, oder ein großes Thema gerade ganz aktuell, sind unsere Fans mit nicht sichtbaren Behinderungen. Also Stichwort Epileptiker, Stichwort Autisten. Was gibt es da überhaupt für Bedarfe? Was müssen wir tun, um auch diesen Fans den Zugang zu ermöglichen? Das sind ja manchmal ganz kleine Sachen, die ganz leicht umzusetzen sind, die man aber bis dahin noch gar nicht so richtig im Kopf hatte. So, und dazu sensibilisieren auch intern ist ganz wichtig und das hatten oder kam gerade auch schon mal ganz, ganz wichtig durch, dass man eben nicht davon ausgeht zu sagen, das lohnt sich nicht, weil es ist nur eine kleine Gruppe, sondern es ist eben wichtig, diese Bedarfe zu erfüllen, auch wenn es nur für einen Fan ist oder für zwei Fans. Es ist wichtig, eben diese Bedarfe zu erfüllen, weil das ist ja letztendlich Inklusion und da wollen wir letztendlich hin. Und wie ich am Anfang schon gesagt hatte, also es ist eben nicht nur der Behinderungsbegriff, sondern wir machen mittlerweile auch viel für unsere Senioren. Wir machen viel für demenzerkrankte Menschen, haben einen Erinnerungskoffer geschaffen. Wir gucken jetzt, wie schaffen wir einfach auch den Weg zurück? Also wie kriegen wir demenzerkrankte Menschen ins Stadion? Wir haben Rollatorenabstellräume geschaffen. Also das sind nur so ein, zwei Stichpunkte in diesem Kontext.
Mir ist da gerade noch ein wichtiges Stichwort dazu eingefallen, weil du das auch gerade gesagt hattest, Fanny, dass, dass man einfach auch wirklich Inklusion als Haltung verstehen muss. Es ist eine Haltung am Ende und es betrifft alle Menschen, groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, People of Color, Behinderung, Nichtbehinderung, Mann, Frau, divers und so weiter. Aber was ich auch wichtig finde an der Stelle, ist auch das Bewusstsein zu wecken, dass jeder von uns, und das ist de facto auch so, spätestens mit 70 Jahren hat jeder Dritte von uns eine Behinderung. Und insofern macht man auch ein bisschen Fanpflege, glaube ich, wenn man, wenn man die Fans begleitet, auch in Lebensphasen, in denen dann plötzlich auch Behinderungen entstehen. Also die wenigsten Behinderungen sind ja qua Geburt schon da, sondern werden ja im Laufe des Lebens erworben. Und da auch eine Sensibilität für herstellen, dass jeder Mensch in eine solche Situation kommt und eigentlich die Behinderung wirklich erst entsteht, wenn soziale Barrieren da sind, ne? Wenn die Umstände nicht so sind, dass jeder Teilhabe erfährt. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Umstände so gebaut werden, dass alle Menschen Teilhabe erfahren können. Und dann ist auch interessanterweise niemand mehr behindert. Ne?
Genau, also letztendlich ist ja genauso auch der Ausspruch, auch gerade von der Aktion Mensch zu sagen, man wird eben behindert durch verschiedenste Sachen, die einfach auch in unserer Umwelt passieren. Das ist ja letztendlich das ausschlaggebende Kriterium.
Freddy, jetzt würden wir dich gerne einmal zu Wort kommen lassen. Und hast du neben dem Fakt, dass du die HSV-Spiele im Volkspark aus Frankfurt besuchen musst, sag ich mal, dass du die Reise noch als Hindernis hast, hast du noch eine weitere Herausforderung, die dich da betrifft. Magst du vielleicht einmal erzählen, wie der Besuch von HSV-Spielen so aus deiner Perspektive ausschaut? Also kannst du einfach mal so einen klassischen HSV-Spieltag wiedergeben?
Das mache ich sehr gerne. In der Tat stellt der HSV-Spieltag an sich für mich aufgrund meines körperlichen Handicaps, ich bin Rollstuhlfahrer von Geburt an, immer eine Herausforderung an. Bevor ich das aber tue, möchte ich tatsächlich auch nochmal, Lukas, dir recht geben. Also ich fand die Ausführung von dir, Carola, sehr, sehr eindrücklich und musste leider erschreckend selber feststellen, wie wenig man gerade über diesen Teilbereich eigentlich auch in der Schule erfahren hat. Es wurde vielleicht mal gestriffen, aber nicht so ausführlich, wie du jetzt gerade den Abriss eigentlich gegeben hast. Und dementsprechend, ich glaube, man kann wirklich nur sagen, es ist wirklich Aufgabe in der Gesellschaft, dass wir wirklich nie mehr in diese Zeit zurückfallen dürfen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es schon gesagt, ich bin Rollstuhlfahrer. Oder ich habe es gesagt. Deswegen spielt für mich das Thema Inklusion natürlich ganz persönlich eine große Rolle und ein großer Teilbereich, wo wir definitiv noch Verbesserungen haben, ist natürlich hier auch die Mobilität, die natürlich nicht für jedermann gleichermaßen spontan, so wie man möchte, nutzbar ist. Denn wenn ich ein HSV-Spiel besuche, dann mache ich das in der Regel, indem ich natürlich auf die Bahn zurückgreife. Und das stellt natürlich an die Planung genaue Herausforderungen. Das bedeutet jetzt im Fernverkehr, dass man natürlich Kontakt mit der Deutschen Bahn erstmal aufnehmen muss den Tag, an dem man reisen möchte, abstimmen, die Uhrzeit, die Bahn muss dann wiederum prüfen. Zum einen ist in dem entsprechenden Waggon ein Behindertenplatz verfügbar, kann auch die Einstiegshilfe geleistet werden, weil in Deutschland ist es nun mal so, dass die ICEs natürlich nicht niveaugleich sind zum Bahnsteig und dementsprechend muss dann auch eine Einstiegshilfe geleistet werden. Und ja, da ist es wirklich so, meine Erfahrungen, dass das nicht immer ganz reibungslos funktioniert, dass eben die Hilfeleistungen, zu denen man eben auch gerne dann zu dem Zeitpunkt, wo man eben gerne fahren möchte, dann nicht geleistet werden können. Und dementsprechend muss man auch ganz ehrlich sagen, scheidet öfters dieses Verkehrsmittel dann auch ja, in den meisten Fällen dann eigentlich auch aus, wenn man es eigentlich nutzen will. Wenn es dann eben klappt und Gott sei Dank in den meisten Fällen, wo ich es genutzt habe, jetzt im privaten Bereich, hat das auch sehr gut geklappt. Wie gesagt, dann steige ich in Frankfurt am Main ein mit der Einstiegshilfe, meistens im Hamburger Hauptbahnhof dann aus. Von dort geht es ja dann weiter mit der S-Bahn Richtung Stellingen. Auch da sind das ein oder andere Hindernis zu überwinden, weil auch die S-Bahn nicht immer niveaugleich ist zum Bahnsteig. Und natürlich dann entsprechend auch, je nachdem, wann man ankommt, sind natürlich auch die Bahnen schon relativ voll. Das heißt, das macht es einem dann auch nicht immer einfach. Positiv, aber auch bisher habe ich eigentlich immer so viel Hilfe auch erfahren von den Menschen beim Einstieg. Also eine gewisse Rücksichtnahme habe ich da auch schon erfahren. Also nicht immer alles nur negativ sehen, auch positiv. Das klappt dann in der Regel schon sehr gut. Und klar, man hat immer dann noch diese Unsicherheit, ob dann auch alle Aufzüge funktionieren. Aber in der Regel klappt das schon sehr, sehr gut. In Stellingen dann angekommen ist es meistens ja so, dass man die Wahl hat, geht man durch den Volkspark dann zum Stadion oder eben nimmt man den Bus. In der Regel, weil ich eigentlich noch ganz mobil bin, rolle ich eigentlich meistens den Weg dahin, habe aber auch schon mal den Bus genommen. Auch das funktioniert meinem Dafürhalten eigentlich sehr, sehr gut. Das wird ja dann auch mit Ordnern entsprechend geregelt, dass man auch gleich einsteigen darf. Von daher, das funktioniert eigentlich auch positiv. So sieht es eigentlich aus. Also Fazit, als Rollstuhlfahrer darf es da schon einer besonderen Planung natürlich dort, wie man dann eben zum Spiel kommt. Aber in der Regel habe ich es dann auch immer geschafft. Ich persönlich habe noch Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dass ich auch mein eigenes Auto fahren kann und dort kann man natürlich dann auch direkt bis zum Stadion vorfahren, ja.
André, man hört dich leider nicht. Ich glaube, du musst einmal dein Mikro runterklappen. Oder? Oder vielleicht ohne Headset weitermachen.
Genau. Könnt ihr mich jetzt hören? Okay. Ja, der Podcast aus der Mitte des Lebens mit den entsprechenden technischen Schwierigkeiten. Freddy, du hattest gesagt, 2004, seit 2004 fährst du zum HSV. Mich würde interessieren, wie du so, wenn du jetzt diesen Zeitstrahl betrachtest von deinem ersten Besuch im Volkspark und heutzutage, genau, hol uns mal so in die Zeit 2004, wie es da war irgendwie für dich zum Fußball zu gehen und was sind so die prägnanten Unterschiede, die du jetzt so wahrnimmst?
Also aus 2004 kann ich ehrlicherweise eigentlich gar nicht so viel berichten, wie es da beispielsweise jetzt mit Bahnfahrten war, weil in der Regel war ich dann immer eigentlich schon vor Ort. Wie gesagt, wir haben dort meistens die Ferien verbracht. Ich kann nur allgemein, glaube ich, mal so ein bisschen was sagen, wie aus meinem Dafürhalten. Carola hatte es ja auch schon ein bisschen angerissen. Also ich würde schon sagen, aus meiner Sicht, dass sich mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 hat sich die Situation schon in vielen Bereichen gegenüber früher natürlich verbessert. Ne? Wenn ich Daran denke, wenn man zum Beispiel im Nahverkehr mit einem Bus fahren wollte, dann war das meistens eigentlich kein Niederflurbus, sondern es war dann ein Bus mit einer Stufe drin. Und das ist ja logischerweise heute schon so, dass es in der Regel wirklich immer flächendeckend Niederflurbusse zum Einsatz kommen. Das ist zum Beispiel mal so ein Punkt, wo ich sage, natürlich hat sich da gegenüber früher die Situation verbessert. Das, was man da seit der Behindertenrechtskonvention 2009, glaube ich, mehr auf die Dinge zumindest mal achtet. Nichtsdestotrotz bleiben natürlich aus meiner Sicht immer noch definitiv Baustellen, die es, glaube ich, hier zu lösen gilt. Wie ich es gerade angedeutet habe, wenn ich jetzt mal Inklusion heißt ja wirklich, dass man am Leben teilhaben kann. Und diese Bedingungen sind halt heute immer noch nicht flächendeckend gegeben. Also es ist immer noch so, dass man viel mit Stufen zu Gebäuden zu kämpfen hat, gerade im privaten Bereich. Im öffentlichen Sektor ist es besser geworden aus meiner Sicht, aber im privaten Bereich ist es doch so, dass man häufig auf Barrieren trifft. Also insgesamt, es ist besser geworden, aber es bleibt definitiv noch viel zu tun, aus meiner Sicht.
Ja, und ich will vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Blick darauf werfen, auf das, was Fanny auch gerade gesagt hat, dass wir auch einfach vorsichtig sein müssen, jetzt auch nicht noch die Gruppe der Menschen mit Behinderung in so A- und B-Hörnchen einzuteilen, sondern also viele Menschen haben inzwischen sind kommod mit dem Begriff Inklusion und sagen, ja, es ist wichtig, über eine Rampe zu haben und ja, es ist total wichtig, dass auch eine Übersetzung in Gebärde stattfindet und haben so, ich sag mal, sichtbare Behinderungen. Und Fanny hat darauf gerade eben auch hingewiesen, das fand ich ganz toll, dass wir nämlich auch viele Dinge haben, die unsichtbar sind und dass es eine große Gruppe von Menschen gibt mit schweren psychischen Erkrankungen, mit schweren auch geistigen Behinderungen, mit starken Wahrnehmungsstörungen, mit Epilepsie und, die unsichtbar sind. Und die haben wirklich auch innerhalb der Inklusionsdebatte noch nicht so die Lobby. Und da will ich auch noch mal so ein bisschen auf die Geschichte zurückkommen und ein bisschen erklären, warum das so ist. Menschen mit Behinderungen sind ja aufgrund von Behinderung auch wenig politisch engagiert gewesen. Also diese Bewegung von Menschen mit Behinderung ist ja oft von Menschen mit körperlicher Behinderung ausgegangen, die so Vorreiter gewesen sind. Dann gab es diese große Kontergan-Bewegung und so weiter. Und bis heute haben wir tatsächlich das Problem, dass es große Gruppen gibt von Menschen, die in irgendeiner Weise gehandicapt sind, die sich eben nicht organisieren können. Und ich glaube, da können so Sportvereine wie der HSV total gut ansetzen. Weil sie bei Sportvereinen und auch Leuchtturm da wirklich, ja, wie soll ich sagen, mit gutem Beispiel vorangehen können. Gerade für Menschen, die sich selber nicht organisieren können, die keine Lobby aus sich selbst heraus schaffen können, auch weil gerade ihr Handicap vielleicht genau daran sie hindert, da können eben solche großen Vereine wie vor allem auch der HSV für Hamburg eine Menge tun, glaube ich. Ja.
Ich kann da ja vielleicht nochmal einfügen. Also ganz wichtig finde ich, oder auch ganz spannend in dem Kontext auch immer die Diskussion, wo fängt Behinderung auch überhaupt erst an? Also das ist ja auch immer mal wieder das Thema. Ne? Ist jemand, der ein Diabetes hat, ist der schon behindert? Ist jemand behindert, wenn man das erst sieht? Und das sind auch immer wieder die Diskussionsthemen, die man eben auch in diesen Schulungen erlebt und auch im Austausch, auch gerade jetzt aktuell mit den Ordnern erlebt. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, auch international, dass man sich da Gedanken macht, wie geht man da überhaupt vor? Und während England zum Beispiel sagt, wir markieren tatsächlich noch die Leute, die eine nicht sichtbare Behinderung hat, ist das Gott sei Dank hier in Deutschland nicht so. Und wir gehen aktuell davon aus und sagen, wir müssen bei allen Fenstern davon ausgehen, dass eine Behinderung vorliegt, egal welche. Also man geht eher, wir schulen alle Ordner, nicht nur die, die in den sensiblen Bereichen arbeiten, sondern Wir schulen alle Ordner, weil es kann immer vorkommen, dass in allen Bereichen des Stadions Menschen gibt, die eine Behinderung haben, weil man gar nicht klar sagen kann, das ist die Rollstuhlrampe, hier kommen nur behinderte Fans durch, sondern man muss per se davon ausgehen, dass es in allen Bereichen so ist. Und diese Sensibilität dafür zu entwickeln, ist schon mal ganz wichtig, ohne dass eine Markierung stattfindet. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Und dann sagtest du, Lukas, ja auch gerade, was jetzt so 2004 der Unterschied war zu heute. Und ich glaube, man merkt es da aktuell ganz, ganz klar an der EM oder WM. 2006 fand ja in Deutschland die WM statt und unter anderem eben auch in unserem Stadion. Und man merkt, dass 2006 ja ganz andere Voraussetzungen notwendig waren. Also wenn wir uns unser Stadion angucken, sind wir baulich, wie Frederik ja auch gerade sagte, längst nicht so weit, dass wir sagen können, wir sind barrierefrei. Das hat aber 2006 vollkommen ausgereicht. Wenn wir uns jetzt die 2024er EM angucken, da stehen ganz andere Themen auf der Agenda, denen wir uns da widmen müssen. Also beispielsweise den Umbau der Rollstuhlplätze. Und was ich da total spannend und wichtig finde, ist auch, dass die Rollstuhlfahrer nicht nur auf diesen einen Bereich fokussiert sind, sondern dass es zukünftig so sein wird, dass die Rollstuhlfahrer auch wählen können, in welchen Bereichen des Stadions sie sitzen können. Also es ist jetzt so, dass sie nur im Süd-A-Rang sitzen. Und in 2 Jahren wird es eben so sein, dass der Rollstuhlfahrer sagen kann, ich gehe jetzt in den VIP-Bereich und wir stellen da die baulichen Gegebenheiten zur Verfügung oder ich stelle mich auf die Nordtribüne. So, und das ist natürlich mit einem erheblichen Umbau verbunden, von der Zuwegung bis hin zu Essens- und Getränkeständen. Aber letztendlich ist es ja genau das, wo wir hinwollen, nämlich, dass man da auch eine gewisse Abstufung schafft und eine Wahlmöglichkeit. Oder eben auch den Service der leichten Sprache. Alles im Hinblick auch auf digitale Barrierefreiheit. Das waren ja Themen, die 2006 überhaupt gar keine Rolle spielte. Und jetzt werden wir gerade geschult ja auch in leichter Sprache. Bei uns gibt es den Service der leichten Sprache. Wir schreiben den Newsletter jede Woche, weil das sind ja so Themen, die gerade sehr präsent sind und die ja auch gebraucht werden gerade.
Ich hänge immer gerade noch so ein bisschen gedanklich auch noch an der, an dem wirklich total interessanten, wenn auch sehr belastenden, für mich auf jeden Fall, Exkurs, den Carola uns vorhin geliefert hat, was mir auch dabei auch nochmal klar wurde, wie wenig ich auch tatsächlich über diesen Bereich weiß. Das, was Freddy, hattest du das gesagt, dass halt in der Schule das Thema irgendwie gar nicht angegangen wird. Es ist auf jeden Fall in meiner Schulzeit das so bestätigen, dass natürlich Thema NS behandelt wurde, aber dieser Bereich irgendwie gar nicht. Und mir lief es an der einen oder anderen Stelle, das ging euch sicherlich auch so, doch echt richtig kalt den Rücken runter, und da hänge ich gedanklich noch so irgendwie in diesem Bericht, und da ist mir so eine Frage entstanden, Carola, wo wir dich jetzt schon mal so als Expertin hier haben, vielleicht kannst du mir da darauf antworten. Das ist jetzt wirklich vielleicht auch eine total naive Frage, aber ich stelle auch gerade fest, wie wenig ich über dieses Thema weiß. Mich würde einfach interessieren, ob, auch wenn das jetzt gerade nicht so ganz stringent hier in unserer Dramaturgie ist, jetzt erstmal einmal kurz weg vom HSV und der heutigen Zeit nochmal zurück in die Jahre 40, 41 und folgende. Gab es einen Plan, einen Handlungsleitfaden der Nazis, wie umzugehen wird mit Menschen, die erworbene Behinderungen davontragen, wie beispielsweise Kriegsversehrte oder super, jetzt klingelt die ganze Zeit mein Handy. Eine Sekunde, das mache ich mal kurz leiser. Optimal. So, es wurden da Unterschiede gemacht. Ging es primär um Behinderungen von Geburt an? Ja, gab es da Unterschiede, beziehungsweise, ja, es würde mich mal interessieren, wie da dann Grenzen gezogen wurden oder ob man dann halt auch durch durch Unfälle oder wie gesagt durch das Thema kriegsversehrt irgendwie denn auch in den Fokus geraten konnte. Ja, das würde mich interessieren.
Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil man so ein bisschen verstehen will, warum wir die Haltung haben, die wir halten in unserer modernen Leistungsgesellschaft. Also wir sind in einer modernen Leistungsgesellschaft, deswegen hat Gesundheit, Körper, Wellness, Erholung, Rehabilitation einen hohen Stellenwert. Und wir sind auch noch nicht ganz weg von der NS-Zeit an der Stelle. Das klingt jetzt sehr hart, aber beispielsweise bezahlen Krankenkassen Reha-Maßnahmen nur dann, wenn durch eine Reha-Maßnahme die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Und das ist im Grunde genommen das Hauptkriterium. Bei den Kindern und Jugendlichen, die man selektiert hat für die Tötung, war weniger entscheidend, ob die Behinderung perinatal, also während der Geburt, pränatal, also schon vorgeburtlich angelegt oder postnatal entstanden ist, etwa durch eine Hirnhautentzündung. Das spielte keine Rolle. Sondern was wesentlich war, ist dieses Kind irgendwann schulfähig, erziehungsfähig. Das war das Selektionskriterium bei den Kindern und Jugendlichen. Und bei den Erwachsenen genauso. Da hat man nicht unterschieden zwingendermaßen zwischen einer erworbenen Behinderung oder einer angeborenen Behinderung, sondern auch da war das Hauptkriterium die Frage der Arbeitsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit, der Nützlichkeit. Das heißt, wir haben dort Menschen, die infolge einer Syphilis eine Gehirnerkrankung bekommen haben im Laufe ihres Lebens mit Mitte 40, als nicht mehr arbeitsfähig gelten und die werden dann in die Gaskammer verlegt. Wir haben den 14-Jährigen, der als Jugendlicher eine Arbeitserprobung machen muss in der Anstalt, wo gecheckt wird, ist der in der Lage, einen Beruf zu lernen. Dann ist er in der Anstalt in der Schusterwerkstatt und man stellt fest, nee, kriegt er nicht hin. Dann wird er bei der Feldarbeit eingesetzt, in der Landwirtschaft. Das ist auch so grenzwertig, braucht viel Anleitung, ist nicht ordentlich, arbeitet nicht fleißig genug mit, versucht auch ab und zu mal abzuhauen und schwuppdiwupp ist dieser Patient unbequem und kommt halt für die Tötung in Frage. Und bei den kleinen Kindern geht es wirklich um Schulfähigkeit. Also Kinder, die als Erziehungs- und schulfähig galten, die hatten noch eine Chance zu überleben. Die sind dann verlegt worden in die Stiftung eben ESA nach Lemgo von Lüneburg aus. In Lüneburg gab es eine Kinderfachabteilung. Dort wurden eben Kinder und Jugendliche konzentriert. Das ist eine der 31 Kinderfachabteilungen gewesen auf dem Gebiet des Deutschen Reiches. Da gab es eine Überlebenschance eigentlich nur, wenn es die Möglichkeit gab, auf eine Hilfsschule gehen zu können. Und die Kinder, denen man diese Entwicklung nicht zugestanden hat, die sind dann für die Tötung in Frage gekommen. Und gerade bei den Kriegsversehrten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da entfachte auch tatsächlich dann die Diskussion innerhalb der Gesellschaft, was machen wir mit den Soldaten, die jetzt von der Front versehrt nach Hause kommen, sind das die Nächsten, die sterben? Und diese Diskussion hat dann auch 1941 zumindest dazu geführt, dass man ab dann das Töten wirklich nur noch geheim fortführt und diese Aktion T4 stoppt. Aber sie ist ja de facto ist das Töten dann ja weitergegangen mit Medikamenten und mit Verhungerung. Ne? Ja, also und man hat klar Diagnosen definiert, die wenigsten wissen, dass das an jedem Ort, wo es ein Gericht gegeben hat, auch ein Gesundheitsgericht gegeben hat. Und dieses Gesundheitsgericht hat beschlossen, wird man sterilisiert, ja oder nein? Und da gab es einen ganz klaren Kriterienkatalog. Wenn man depressiv war, wenn man Epilepsie hatte, alkoholerkrankt war und so weiter, kam man dafür in Frage. Und das heißt, wenn die Schwester Epilepsie hatte oder der Vater alkoholkrank war, kam man trotzdem für die Sterilisation in Frage, auch wenn man selber gar nicht der Betroffene ist. So, und das ist so tief drin, also dieses Beurteilen, wie wertvoll ist ein Mensch oder die Bewertung eines Menschen nach Leistung, sei es in der Schule, sei es im Berufsleben, das ist so tief drin, dass es bis heute eben auch noch nicht raus ist. Und wir haben ja auch diese moderne Leistungsgesellschaft. Und das steht auch manchmal im Konflikt mit Inklusion. Und da Brücken zu bauen und festzustellen, nein, das steht nicht im Konflikt, sondern alle Menschen haben einen Wert. Und es gibt diese Bewertung nicht. Und wir gehen davon aus, dass alle Menschen grundsätzlich eine Behinderung haben. Und deswegen schulen wir unser Personal so, dass alle Fans, die da sind, gleich behandelt werden. Das ist eine Riesenaufgabe, finde ich. Und deswegen, weil sie sich oft reibt an historisch gewachsenen Strukturen. Und viele Dinge, wie unser Alltag strukturiert ist, ob der Bus absenkbar ist, wie groß die Schrift ist auf einer Fahrkarte, ob es schwarz auf weiß ist oder grau auf rosa. Also all diese Dinge des Alltages. Unsere ganze Umgebung, unsere ganze Welt ist historisch geprägt, unsere gesamte Struktur. Und es braucht eben auch Kraft, Anstrengung, um diese Strukturen zu verändern. Und das finde ich toll, dass es da solche Aktivitäten gibt und die braucht es. Und man muss sich dessen bewusst sein und drüber stolpern. Und so wie es gerade gesagt wurde, also wie du, Fanny und du, Frederik, wenn ihr beiden das auch gesagt habt, dass es 2004, 2006 ein ganz anderes Bewusstsein gab als jetzt, 2024. Ne? Da hat man ganz andere Dinge im Blick. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach jetzt Dinge sieht und wahrnimmt, die man vor 15 Jahren eben noch gar nicht gecheckt hat.
Ich bringe mal so ein bisschen, vielen Dank, Carola. Ich bringe mal so ein bisschen die Uhrzeit mit in den Fokus. Wir sind ja schon jetzt über eine Stunde gefühlt, für mich auf jeden Fall deutlich weniger schon am Sprechen. Ich glaube, wir sollten so langsam auch dem Ende des Podcasts entgegensteuern, dieser Folge. Genau, Lukas, hast du noch abschließende Fragen auf unserem Katalog?
Also mein dramaturgisch letzter Punkt war eigentlich einmal zu skizzieren, wo stehen wir heute beim Thema Inklusion und gleichermaßen auch den Blick Richtung Zukunft zu werfen, wo wollen und wo müssen wir auch hin, einerseits beim HSV und grundsätzlich auch in der Gesellschaft. Also da haben wir ja jetzt auch schon einige Worte drüber verloren, aber vielleicht finden wir da nochmal die passenden Schlussworte. Fanny, du hattest eben schon gesagt, dass eigentlich Kommunikation der Schlüssel des Ganzen ist, um mit den betroffenen Gruppen zu sprechen, um Dialogsangebote zu schaffen, um halt auch die Bedarfe abzufragen. Ja, und ich glaube, das ist auch so eine der großen Aufgaben, die wir uns den wir uns stellen müssen und auch wo wir auch als HSV gesellschaftlich vorweggehen können, weil wir nun mal auch viele Leute bewegen können, viele Leute erreichen können. Und war mir irgendwie noch wichtig, dass wir das irgendwie wirklich auch so einen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer auch irgendwie richten und einmal auch so dieses Bewusstsein zu wecken, dass es halt, dass wir wirklich alle Menschen irgendwie gleichermaßen abholen möchten.
Ja, finde ich genau richtig, was du sagst. Und wenn Freddy das auch gerade beschrieben hat, also wie so sein Spieltag aussieht oder auch sein Auswärtsspielbesuch, finde ich das so beeindruckend. Und ich glaube, da sollten wir uns jedes Mal drüber bewusst sein, mit welchen Strapazen das auch verbunden ist. Und dankbar auch dafür sein sollten, dass uns so viele Fans unterstützen. Also nicht nur in Hamburg, wir haben ja da auch immer volle Hütte, wenn es denn möglich ist, unabhängig der Corona-Pandemie. Aber ich nehme ja beispielsweise auch die Bestellungen auf der Fans im Rollstuhl bei unseren Auswärtsspielen. Und die Liste ist oftmals lang. Und ganz unabhängig davon, ob wir in Sandhausen oder Regensburg oder wo auch immer spielen, also ziemlich weit weg. Die Leute haben einfach Bock auf uns, auf den HSV, egal welche Behinderung sie haben. Und das finde ich so wertvoll. Und von daher macht es so viel Sinn, da glaube ich zukünftig noch viel mehr für zu tun, nicht nur bei uns als Verein, sondern auch vereinsübergreifend, auch im Austausch mit den Kollegen, sich zu überlegen, wie kann man da für alle noch bessere Strukturen schaffen, noch besseren Austausch schaffen, um das weiterhin auch zu fördern, dass die Leute eben uns so unterstützen.
Genau, das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also es jonglieren ja eigentlich alle Vereine irgendwie mit dem Wort auch Diversität. Und so, ich habe jetzt auch in, ich sag mal, meiner Erfahrung hier, seitdem ich im Bereich Fankultur bin, irgendwie ein paar sehr wertvolle Momente irgendwie mit HSV-Fans genießen können und kann halt wirklich sagen, dass es einen total krassen Mehrwert liefert für alle Beteiligten, wenn man eben so divers ist. Und mich beeindruckt das auch jedes Mal. Ist für viele auch vielleicht total suspekt, dass halt zu jedem HSV-Spiel blinde Menschen ins Stadion kommen, die das Spiel vielleicht nicht so verfolgen können, wie wir das tun. Also nur mal, um nochmal einen so Teilbereich irgendwie hervorzuheben. Und ja, mich berührt das tatsächlich irgendwie total. Und er würde mir halt wirklich wünschen, dass wir uns in dieser Hinsicht auch zukünftig noch immer weiterentwickeln und dann am Ende des Tages da kontinuierlich den Prozess fortsetzen. Ich glaube, Carola, gerne du noch.
Ja, vielleicht auch da nochmal so die große Linie gezogen. Wir sind ja auch erst 80 Jahre weg von 1941, 42 und haben in 80 Jahren schon ganz viel auch in die andere Richtung lenken können. Und der HSV, der finde ich, kann sich da sehr, sehr gut auch positionieren und eine sehr breite Gruppe von diversen Menschen ansprechen. Und einfach auch zuhören und Anregungen aufnehmen und offen sein. Und ich glaube, dass gerade dieser Erfahrungsaustausch mit Menschen, die betroffen sind von Behinderung und denen was auffällt, und da ein Forum zu bieten und dann auch wirklich diese Dinge nicht nur zu hören, sondern auch sich zum Eigen zu machen und Dinge zu verändern und da eine Bereitschaft mitzubringen, ist eine Grundvoraussetzung für eine gute Zukunft und für eine weitere Entwicklung. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten 80 Jahren wieder ganz woanders stehen werden. Und vielleicht werden unsere Nachfahren dann auf uns gucken und sagen, wow, was haben die damals in ihrem Podcast noch alles so an Überlegungen gehabt, was heute selbstverständlich ist.
Freddy, du wolltest noch was sagen.
Ja, auch noch mal abschließend zu dem Thema Inklusion. Zum einen auch noch mal auf das allgemeine Gesellschaftliche bezogen. Ich glaube, was wichtig ist, zumindest fühle ich es so, dass in der Gesellschaft auf jeden Fall verankert ist. Es ist ja nicht so, dass wir oder ich fühle mich zumindest nicht so, dass ich behindert bin, weil ich diese Behinderung habe, sondern weil ich eben auf Rahmenbedingungen treffe, die eben dazu führen, dass ich eben behindert werde. Und ich glaube, das höre ich auch immer wieder aus Gesprächen heraus, wenn ich mit anderen spreche, das ist genau so ein bisschen der Punkt, ne? Wir wollen ja kein Mitleid, wir wollen nur die gleichen Rahmenbedingungen haben, dass eben Barrieren abgebaut werden, dass es eben selbstverständlich wird, eine Regelschule zu besuchen, sodass man dann auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Ich kann für mich nur sagen, ich hatte damals das Glück an der Stelle, bedingt dadurch, dass mich meine Eltern sehr gefördert haben, aber auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch wirklich sehr verständnisvolle Leute da getroffen bin. Und dementsprechend habe ich mich so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe. Ich habe einen Beruf, kann davon leben. Und ich glaube, viele eben haben diese Möglichkeiten aber eben nicht. Und ich glaube, das ist so gesellschaftlich wirklich die Herausforderung. Zum einen, dass der Besuch einer Regelschule normaler wird und dass der auch natürlich der erste Arbeitsmarkt geöffnet wird für Menschen mit Behinderung. Und natürlich auf den HSV bezogen, nochmal um den Kontext zu, ich glaube, wie gesagt, es hat sich sehr, sehr viel da auch getan und dass das Thema sehr, sehr wichtig ist. Das sieht man ja allein schon auch an der Rolle von Fanny. Sicherlich kann man noch vieles finden, was man verbessern kann. Von daher, wenn ich mir was wünschen dürfte, in der Tat ist, dass irgendwann mal es vielleicht sogar möglich wäre, als Rollstuhlfahrer auch mal ein Spiel von dem Bereich von der Nordtribüne aus zu besuchen. Ich glaube, das wäre für mich persönlich der allergrößte Traum, fußballtechnisch bezogen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Thema steht beim HSV im Mittelpunkt. Ja, baulich gibt es definitiv Dinge, die man verbessern muss. Aber ich glaube, da hat sich auch schon sehr, sehr viel zum Positiven hin entwickelt. Und in der Tat, ich glaube, der HSV kann als großer Sportverein, großer Fußballverein hier auch wirklich seine Rolle nutzen, um auf dieses Thema weiter aufmerksam zu machen.
Ja, vielen Dank, Freddy. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich heute ganz neue Perspektiven tatsächlich auch dazu nochmal mitbekommen habe. Auch Fanny, auch dir vielen Dank, dass du aus deinem Bereich, obwohl wir ja so eng eigentlich zusammenarbeiten, ich trotzdem heute wieder nochmal was Neues erfahren durfte, auch gerade was die Perspektive und den Blick auf Menschen angeht. Tatsächlich sind heute da so ein paar neue Perspektiven dazu gekommen. Auch vielen Dank. Und auch, Carola, auch vielen Dank, dass du uns an deinem reichhaltigen Wissen historisch, aktuell hast teilhaben lassen. Und vielleicht können wir mit diesem kleinen Nischen-Podcast bei dem einen, der einen oder anderen ja auch eine kleine Perspektive mitgeben. Und dann haben wir vielleicht sogar schon was geschafft.
Das klingt sehr gut und dann würde ich jetzt unsere Gäste verabschieden, die Podcast-Folge hiermit quasi beenden. Vielleicht noch mit dem Wunsch, dass wir dann hoffentlich in nicht allzu weiter Ferne dann auch nochmal gemeinsam ein HSV-Heimspiel besuchen können. Also konkret an dich, Carola. Es wird ja mal wieder Zeit, offensichtlich. Freddy, du bist ja eh regelmäßiger Gast. Da sollten wir vielleicht mal einen Termin ausfindig machen, wo wir dann hier alle zusammen ein Spiel verfolgen können. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Das machen wir.
Ja, sehr cool.
Vielen Dank für die Einladung.
Als frisch gebackene
Birne. Mal zu mir zu Besuch zu kommen. Da könnt ihr auch gerne mal kommen.
Ja, das klingt auch sehr spannend.
In die Gedenken.
Als frisch gebackene Derby-Sieger natürlich. Ich hänge mich jetzt mal hier ein bisschen aus dem Fenster. Wenn der Podcast nächste Woche ausgespielt wird, dann wird es so sein.
Wollen wir mal auf.
Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Restabend und ja, danke, dass ihr dabei wart.
Gerne. Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.